Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für heute, der ist auch die Epistellesung für heute. Die haben wir noch nicht gehört, aus dem Hebräerbrief und da aus dem 5. Kapitel, die Verse 7 bis 9. Und die lese ich vor. Gottes Sohn hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lauten Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott die Ehre gab. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gelernt. Er hat Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Der Herr segne an uns diese Worte. Amen. Machen großen Sprung weg vom Predigttext hin zu Axel. Axel hat einen neuen Job bekommen. Und das Bewerbungsgespräch war nicht so ganz so optimal gelaufen. Gehört hat er am Schluss wir können es ja mal probieren. Axel aus Berlin wird dann auch nicht geschont. Für ihn gilt es Ware aufladen, Regale auffüllen, Pappe entsorgen, Ware aufladen, nächster Gang. Aber es stellt sich schnell heraus, Axel ist zu langsam für den Job. Selbstbewusst versucht er, die Teamleiterin Susanne zusätzliche Zeit abzuschwatzen für seine Aufgaben. Aber die resolute Vorarbeiterin lässt ihn abblitzen. Geschont wird hier keiner, die Ware muss ins Regal. Bisschen mehr Freude am Job wäre schon nötig, urteilt sie über Axel. Und Axel gibt sein Bestes, versucht dran zu bleiben und er sucht den Kontakt auch zu den anderen Mitarbeitern, versucht sich Tipps zu geben. Es ist mitten im Corona-Lockdown, diese Situation. Und er sucht auch Smalltalk, er versucht so ein bisschen was über sie in Erfahrung zu bringen. Ob sie Angst vor Corona hätten, möchte er von ihnen wissen. Ja, irgendjemand muss ja die Stellung halten, sagt dann Anne, seine Kollegin, abgeklärt und füllt weiter Molkereiprodukte in die Kühlregale. Und ja, hier kann sich ja keiner im Homeoffice verstecken. Und für die Psyche der Kunden ist es wichtig, dass die Regale immer aufgefüllt sind. Also machen sie ihren Job mit Maske oder wahlweise Visier und weiter, ja, nichts weiter. Warmes Danke muss schon reichen. Einige von ihnen machen mehr als einen Job, erfährt Axel, um ihre Familien zu ernähren. Und Axel gibt sein Bestes, füllt Regale auf. Immer noch zu langsam für die Vorarbeiterin. Und sie wird ihm keine gute Arbeit bescheinigen. Einige Tage später ist Axel dann in einen anderen Betrieb eingesetzt, in einem Schuhvertrieb. Dort spricht er mit Ramata aus Ghana und er plaudert mit ihr über Rassismus. Ich will nicht jeden blöden Spruch an mich rankommen lassen, sagt die. Sonst wird man ja verrückt, aber manchmal habe ich einfach Angst. Axel bewegt, was seine Kollegen bewegt. Und er bemüht sich auch schneller zu werden, wie sie. Aber er scheint nicht so recht leistungsfähig zu sein. Am Ende seiner Schicht sagt seine heutige Vorarbeiterin, also diesen Axel würde ich definitiv nicht einstellen. Wer nicht die richtige Einstellung mitbringt, ist bei mir von vornherein raus. Auch die wohlmeinenderen Kollegen bescheinigen ihm, die Anforderungen ans Arbeitstempo hält er nicht durch. Und Axel bricht dann nach einigen Monaten auch das Experiment ab. Sein wahrer Name ist nämlich nicht Axel, sondern Stefan Krause. Und er ist der Chef von Teamwork In-Store Service, nämlich dem größten Regalauffüllservice in Deutschland. Und er hat sich undercover als einfacher Arbeitnehmer in seinen eigenen Betrieb einstellen lassen. Und als Axel hat er geschuftet und die Erwartungen seiner Firma nicht erfüllt. Das Ganze passiert dann im Rahmen einer TV-Show Undercover Boss und wird natürlich showwirksam ausgeschlachtet. Die Show kann man auch kritisch beäugen. Der Effekt steht oft im Vordergrund, keineswegs die Arbeitssituation der Arbeitnehmer. die verbesserungswürdig ist an vielen Stellen. Und trotzdem erzähle ich das, weil ich denke, dass diese Erfahrung Stefan Krause sehr verändert hat. Diese Erfahrung für wenige Monate mal die Rolle zu tauschen. Er hat seinen Betrieb aus einer völlig anderen Perspektive kennengelernt, musste gehorchen und hat viel gehorcht in seinem Betrieb und auf die Situation der Mitarbeiter. Bin ich bei dem Wort Gehorsam angelangt, der mir auch im Bibeltext so entgegengepurzelt ist. Und im Wort Gehorsam steckt das Wort Hören, gutes, achtsames Hören, Horchen. Jesus hätte Gehorsam gelernt, heißt es da. Ich entsinne mich an eine ganz andere Situation. Während meines Studiums habe ich einen Vortrag anhören dürfen von einem katholischen Abt, der einmal über das Thema Gehorsam referiert hat. Und ich muss zugeben, ich habe nicht gerade vor Neugier gebrannt. Thema Gehorsam, naja, ist so. Und auf dem Weg zu diesem Vortrag haben mich auch eher widersprüchliche Gefühle so und Gedanken begleitet. So, Gehorsam hat ja auch einen negativen Geschmack irgendwie. Befehl und Gehorsam, blinder Gehorsam. Ich wollte ja nie zum Wehrdienst. Auch aus so einer evangelischen Haltung heraus, Freiheit, Widerstand, Widerspruch. Vielleicht auch, weil die Worte meines Vaters sehr in mir gewirkt haben, der gesagt hat, irgendwann habe er begriffen, dass er damals in seiner Militärzeit, zu DDR-Zeiten, dass es da nie darum ging, dass die Rekruten, also eher körperlich fit werden würden oder hart im Nehmen sind oder dass sie wenigstens zielgenau schießen können und so weiter. Darum schien es ihm nicht gegangen zu sein, sondern es schien ihm darum zu gehen, dass er irgendwann einfach jeden Befehl ausführt, der ihm genannt wird, widerspruchslos, ohne zu überlegen, wie dämlich das jetzt ist. Und er sagt, er hat viele dämliche Befehle ausgeführt, die offensichtlich einfach nur diesem Ziel gedient haben, jedes Hinterfragen im Keim sozusagen zu ersticken. Blinder Gehorsam. Heute ist nicht ohne Grund selbst beim Militär an die Stelle von Gehorsam das Konzept der inneren Führung getreten. Also man will keinen blinden Gehorsam. Denken und Menschlichkeit soll dabei nicht abgeschaltet werden. Selbst im Krieg nicht. Das ist schon ein wichtiger Wert. Ich habe damals Zivildienst gemacht und denke so im Nachhinein, naja, dem Gehorsam bin ich damit auch nicht entronnen. Ich habe auch während des Zivildienst Gehorsam gelernt, habe viel mitbekommen, was es heißt, auf einer Intensivstation zu arbeiten, Menschen zu begleiten, dort, wo das Leben brüchig ist, wo man sich nie zurückziehen kann, nur weil man gerade keine Lust hat. Und habe viel gehört und auch viel gehorcht. Als der katholische Abt, zu dem ich nun wiederkomme, zu dem Vortrag damals über Gehorsam sprach, hat er mich dann doch wieder meine Erwartungen in seinen Bann gezogen. Er erzählte von seinem Gehorsam als Mönch, als junger Novize, und erzählte davon, dass Widerspruch und Widerstand für ihn immer auch zum Gehorsam dazugehört haben. Gehorsam sei für ihn immer wieder eine Neugeburt gewesen aus Rebellion und Widerspruch, die in ihm sehr stark waren. Und dann erzählte er vom Gehorsam als Abt. Und dazu sagte er, der Gehorsam als Abt ist für mich 16 Mal schwerer als der Gehorsam als Mönch gewesen. 16 Mal, seltsam. Und dann sagt er, die Mönche gehorchen einem Abt. Aber als Abt in einem Kloster habe ich 16 Mönchen zu gehorchen gehabt. Das hat mich dann doch ein bisschen verblüfft. In der Regel des heiligen Benedikt heißt es, die Mönche sollen sich in gegenseitigem Gehorsam überbieten. Das schließt den Abt mit ein. Fand ich einen interessanten, auch einen tollen Gedanken. Keine Hierarchie, keine Befehle, 17 Männer sollen einander gehorchen, 16 Mönche und ein Abt. Ich stelle mir vor, wie schwer es für den Abt ist, 16 verschiedenen Persönlichkeiten zu gehorchen. Ich habe zu Hause mal so eine Leichtform sozusagen mit 5 Damen im Haus. Habe ich so eine leichte Ahnung, was das bedeutet, 16 Menschen zu gehorchen, die alle was anderes wollen im Zweifelsfall. Also, was muss geschehen, dass niemand da zu kurz kommt? Da gibt es ja auch Widerworte, Widersprüche, Widerstände, die gehören in diesen Gehorsam untereinander mit hinein. Wenn ich meinen 5 Damen widerspruchslos gehorche, dann wäre vielleicht auch nicht gut. Muss ich mir bewahren. Das lehrt mich auch dieser katholische Abt. Das in einem Kloster geht es ja manchmal nie anders zu als in der Familie. Wer leiten will, muss gehorchen und widersprechen, nachgeben und widerstehen. Gehört alles zusammen. Das nehme ich aus diesem, oder habe ich aus diesem Vortrag auch mitgenommen. Und das ist für mich der Gehorsam, den Menschen brauchen, um überhaupt zu herrschen, um Leitungsaufgaben zu übernehmen, um auch Macht ausüben zu können, in einer guten Art und Weise. Und da fühle ich mich doch auch als Pfarrer ganz persönlich wieder angesprochen, zu sagen, ich bin ja oft in Leitungsfunktionen unterwegs. Was bedeutet das für mich als Pfarrer, einer Kirchgemeinde zu gehorchen? Ich muss jetzt 300 Zwetschge Leute mehr gehorchen als bis vor einem Monat. Eine Herausforderung. Gehorchen. Eine Szene steigt in der Passionsgeschichte in mir auf. Jesus kniet auf dem Boden, vor ihm eine Schüssel Wasser, achtsam greift er nach dem Lappen und wischt den Staub von den rauen Füßen seiner Jünger. Ganz intime Szene. Trocknet sie dann mit dem Schurz, den er sich vorher umgebunden hat, wieder ab. Und die Jünger schauen diesen Treiben fassungslos zu, wie ihr Lehrer vor ihnen kniet und ihnen die Füße wäscht. Das ist so eine Szene, an die ich denke, die die Jünger irritiert haben mag, auch Widerstand in den Jüngern erzeugt haben mag. Und ich entsinne mich daran, dass mir auch einmal in der Studentengemeinde die Füße gewaschen worden sind. Von einem anderen Studenten. Das ist schon seltsam. Ist schon toll. Ein starkes Zeichen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. So hieß es heute im Evangelium. Es ist also kein Gehorsam nach oben, den Jesus praktiziert, sondern Gehorsam nach unten. Es ist der Gehorsam des Herrn gegenüber denen, denen er vorsteht, die er zu führen und zu leiten hat. Das ist also alles andere als so ein Kadavergehorsam. Ich mache alles, was du sagst. So. Der begegnet mir auch manchmal tatsächlich noch in manchen Lied auch noch. Ich denke, Paul Gerhardt, ich bin Fan von Paul Gerhardt, das sage ich mal vorneweg. Aber man muss sich ja nicht mit allen identifizieren. Ich denke an ein Lied, das er gedichtet hat, dem Passionslied vom Lämmlein, nämlich Nummer 83 ist das im Gesangbuch. Da steht, das Lämmlein, das da geht und trägt und das dann auch sagt, ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will's dir tragen. Mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. Das ist so also was so, ich mache alles, was du willst. Ich glaube, das stimmt nicht. Paul Gerhardt, immer recht. Es ist genau umgekehrt. Gott, also Jesus Christus, horcht. So wie der Abt im Benediktinerkloster. Der Vorgesetzte gehorcht seinen Untergebenen. Das ist die verkehrte Welt, die Jesus aufmacht. Der Herrscher gehorcht denen, die ihm anvertraut sind. Und so ähnlich erzählt ja Jesus auch in seinen Gleichnissen, wenn er zum Beispiel erzählt im Lukas-Evangelium, wenn der Sklave müde von der Feldarbeit nach Hause kommt, bindet sich der Herr die Schürze um und bedient seinen Sklaven am bereits für ihn gedeckten Tisch. Das ist der Gehorsam, wie ihn Jesus ausübt. In Jesus horcht Gott in unser Leben als Mensch hinein. Wenn ich so einen Bogen ein bisschen größer spanne. Dafür kommt Gott auf die Welt, um erstmal zu horchen, was es heißt, Paulus formuliert in seinem Philipperbrief, der Messias Jesus entäußerte sich selbst und nahm Sklavengestalt an. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Also der Herr wird Sklave und lernt gehorchen. Und das viel weitreichender, als der Herr Krause in Teamwork in Store Service das machen konnte. Und da hängt auch so eine bisschen seltsame Vorstellung dran von einem lernenden Gott. Gott kommt zu uns, um zu lernen. Das rüttelt an meinem Gottesbild. Das war, glaube ich, auch so in der antiken Welt was sehr Verstörendes. Der allmächtige Gott lernt noch was dazu. Wie geht das eigentlich? Auf jeden Fall gehört zum Lernen oft auch der Rollenwechsel, wie ihn Gott in Jesus Christus auch vollzieht. Nicht nur eben im Kloster oder einer RTL-Show oder auch im Volkswissen der Märchen, wo das ja auch immer wieder eine Rolle spielt, so der König, der sich unter das Volk mischt, unter die Menschen. So mischt sich auch Gott unter die Menschen, horcht auf unsere Bedürfnisse, nimmt uns wahr und teilt unser Leiden und geht noch ein ganzes Stück darüber hinaus, nimmt das Leiden auf sich, erfährt selbst Hilflosigkeit und geht diesen Weg konsequent. Also nicht wie der König im Märchen, der dann sagt, oder auch der Herr Krause, der dann sagt, gut, jetzt, bevor es völlig schief läuft, jetzt gehe ich mal wieder aus meiner Rolle raus, zurück in die Chefetage. Jesus zieht's durch, bis ans Kreuz, bis in den Tod hinein. Und er wächst an dem, was er erlebt und durchleben muss, als ein achtsamer, horchender Herrscher der Welt, der Gehorsam gelernt hat. So verstehe ich diese Verse auch aus dem Hebräerbrief. So hat Jesus, obwohl er der Sohn Gottes war, doch an dem, was er litt, gelernt. Er hat Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Ich halte für mich fest, Gehorchen beginnt mit Horchen. Horchen lernen ist das Erste. Hören, zuhören, genau zuhören. Gesammelte Aufmerksamkeit schenken, schauen, hinschauen, ganz genau hinschauen. Die eigenen Sinne schärfen, dass ihnen nichts entgeht. Blinder Gehorsam hingegen ist pervers. Gehorsam mit geschärften Sinnen, das gilt es zu lernen. Stefan Krause von Teamwork in Store Service kehrt nach diesen Monaten zurück in seine Chefetage und auch er, das halte ich ihm zugute, hat dazugelernt. Hat zu hören und zu horchen gelernt, auch ohne, dass die Arbeitnehmerinnen dem Arbeitgeber Befehle gegeben hätten, verändert sich doch sein Führungsstil dadurch. Er hat auf sie gehorchen gelernt. Mit geschärften Sinnen hat er sein Unternehmen aus einem völlig neuen Blickwinkel erlebt und manches in den Filialen und bei seinen Mitarbeitern hat sich doch sehr zum Positiven verändert in der Folgezeit. Und viele mögen da gar nicht so richtig gewusst haben, wie ihnen geschieht. Aber am Ende haben alle gewonnen. Und das ist immerhin kein Märchen, sondern das ist unsere Realität. Das finde ich ein sehr mutmachendes Beispiel. Und bei allem, was man so gegen so eine Show sagen kann, dieser Rollenwechsel, der ist schon cool. Der hilft, glaube ich, auch Leuten in solchen Leitungsfunktionen sehr. Gott hat's vorgemacht. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.